Münchner Olympiastadion, 29. Mai 1993, die Sekunden nach dem Finale der Champions League zwischen Olympique Marseille und Milan.
L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Quelle soirée, mes amis! Formidable!
In diesem Moment hatte Olympique Marseille als erster französischer Fußballverein überhaupt den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und vor allem ein Mann war damit am Ziel. Der Mann, der 7 Jahre zuvor das Präsidentenzepter in Marseille übernommen hatte, Bernard Tapie. Freudentränen liefen über das Gesicht des Präsidenten. Alles, was er in den 7 Jahren zuvor getan hatte, hatte sich ausgezahlt. Tapie hatte das am Boden liegende Olympique Marseille aus dem grauen Mittelmaß zuerst in einen französischen Topclub verwandelt und jetzt auch in die europäische Spitzenklasse geführt. Und für dieses Ziel hatte er alles getan. Offenbar wirklich alles. Denn nur Tage nach diesem größten Triumph der Vereinsgeschichte kursierten plötzlich Gerüchte über einen von Tapie lancierten Bestechungsversuch durch den Blätterwald.
In order to guarantee themselves an easy run-up to their European Cup final, Marseille had paid 3 of the Valenciennes squad £25,000.
Und aus den Gerüchten wurden auch schnell Tatsachen. Doch die waren offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Und Bernard Tapie noch für viel mehr Betrügereien verantwortlich.
Es gab viele Spieler, die häufig mit ehemaligen Teamkollegen telefonierten, um es OM leichter zu machen, ein Spiel zu gewinnen.
Ein sportlicher Kriminalfall, der das ganze Ausmaß von Betrug, Doping und Korruption unter Tapies Regie bei Olympique Marseille ans Licht brachte. Die Betrügereien eines Mannes, der auf der Jagd nach persönlichem Ruhm und Aufstieg den Club groß machte, dann aber auch aus dem eigentlichen Highlight den Anfang vom Ende der großen Jahre von OM macht.
Man nimmt sich, was man will.
Wilde
Gerüchte entstanden.
Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport gegen Bernard Tapie, ein Fußballfunktionär, der für den Erfolg seines Clubs, aber vor allem seinen eigenen Erfolg, nichts dem Zufall überließ, die besten Spieler kaufte, aber eben nicht nur die. Und deshalb zwar zunächst hoch aufstieg, dann aber umso tiefer fiel und seinen Club Olympique Marseille, eine der fußballerisch besten Adressen im europäischen Fußball der späten 80er und frühen 90er Jahre, mit sich riss. Bernard Tapie, eine extrem schillernde Persönlichkeit, übrigens nicht nur, aber auch der Sportgeschichte. Tapie kam aus einfachen Verhältnissen. Der Sohn eines Klempners, der hatte sich früh in den Kopf gesetzt, Millionär werden zu wollen und arbeitete sich dann auch hoch, nach ganz oben, dank seines guten Aussehens, seines Charmes, seiner rhetorischen Fähigkeiten, seines Geschäftssinns, aber eben auch dank jeder Menge schmutziger Tricks und das in unterschiedlichsten Metiers.
Ich wollte in meinem Leben nicht nur eine Sache machen. Ich war immer gierig nach Aktivitäten, bei denen ich mich auskenne. Und dann wollte ich es machen. Ich hätte vielleicht weniger ehrgeizig sein sollen.
Tapie war ein Tausendsasser, hatte zunächst Fernseher verkauft, fuhr Anfang der 60er Jahre bis zu einem schweren Unfall selbst in der Formel 3, machte dann als Sänger und TV-Moderator von sich reden und wurde zum Geschäftsmann. In den 80ern gehörte ihm das französische Radsportteam La Vie Claire mit so illustren Fahrern wie Bernard Hinault, Greg LeMond. 4-mal gewann das Team sogar die Tour de France. Und das für solche Engagements nötige Geld, das verdiente Tapie als sogenannte Heuschrecke. Tapie übernahm finanziell in Schieflage geratene Firmen zu einem symbolischen Preis, schlachtete sie dann aus, verschlankte alles, schmiss also erstmal die Belegschaft raus, baute rentable Teile der Firmen aus und stieß den Rest ab. Tapie trimmte sie auf kurzfristigen Profit und dann verkaufte er sie rechtzeitig für ein Zigfaches des bezahlten Preises weiter. Das erklärt hier in einer französischen TV-Doku der Journalist Denis de Montpion.
Sie haben da ein System entwickelt, das es ihnen ermöglichte, Firmen in Schwierigkeiten zu kaufen und dann zum besten Preis weiterzuverkaufen, nachdem er aufgeräumt hatte. So machte er ein riesiges Vermögen, weil er sich damals wirklich auf alles stürzte, was sich bewegte.
Sein nach eigener Aussage besten Coup in seinem Leben landete Tapie übrigens 1990, als er während der WM in Italien die Sportartikelmarke Adidas übernahm. Und die dann 1991 schon wieder weiterverkaufte. Ein Geschäft, das ein Jahrzehnt lang die Gerichte beschäftigen sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Geld, das Tapie bei solchen Geschäften aber verdiente, das investierte er nicht nur im Radsport, sondern ab 1986 zu einem großen Teil auch im Fußball bei Olympique Marseille. Der Verein sollte Tapies Sprungbrett zu noch größerer Bekanntheit, aber vor allem auch zum Ruhm werden. Und er nutzte ihn auch erfolgreich dafür, seine politischen Ambitionen in die Tat umzusetzen. Tapie saß später auch in der Nationalversammlung, wurde zum Protégé von Staatspräsident François Mitterrand, der ihn sogar zum Minister für Stadtentwicklung machte und ihn hier über den grünen Klee lobte.
Er war ein guter Minister und ich glaube, dass er ein guter Förderer und Chef von Olympique Marseille war.
Ein guter Förderer von Olympique Marseille, sagt der damalige französische Präsident. Tja, wenn man das nach der Trophäensammlung beurteilt, mag das stimmen. Tapie übernahm Olympique 8 Jahre, bis 1994 wirkte er dann dort und in der Zeit gewann der Club die Champions League, den französischen Pokal und 5-mal in Folge die Meisterschaft. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, die letzte Meisterschaft wurde am grünen Tisch aberkannt und der Grund dafür sind die nicht immer ganz legalen Machenschaften von Bernard Tapie. Und die begann 1986 zunächst noch, wie bei vielen Clubs der 80er Jahre im Weltfußball, in die sich ein finanziell potenter Förderer eingekauft hatte. Tapie hatte 86 übrigens, wie bei seinen Firmenübernahmen, auch Olympique ebenfalls für einen symbolischen Franc gekauft. Als Tapie kam, hatte Olympique nämlich seine beste Zeit längst hinter sich. Ende der 70er, da war der Club abgestiegen, hatte 81 sogar Bankrott anmelden müssen und erst 1984 den Wiederaufstieg geschafft. Aber danach vegetierte OM permanent in Geldnot im unteren Mittelfeld der ersten Liga rum, bis Tapie für bessere Zeiten sorgte.
Das Kostüm des Präsidenten von OM passte ihm. Manchmal sieht man ja Menschen, die sich plötzlich im Präsidentenamt oder anderen verantwortlichen Positionen wiederfinden, zu denen sie aber nicht passen. Als Bernard in seine Position kam, wurde schnell klar, dass das passte, dass er der ideale Präsident für Marseille
war. Das war Tapies rechte Hand bei Olympique, Generaldirektor Jean-Pierre Bernays in einer L'Équipe-Doku. Tapies Strategie beim Wiederaufbau von OM war, nur das Beste ist gut genug. Und getreu diesem Motto warb er als erstes Mal Frankreichs Nationaltrainer und Europameistermacher Michel Hidalgo als Sportdirektor an, verpflichtete Deutschlands Abwehrass Karl-Heinz Förster vom VfB Stuttgart und das aufstrebende Sturmtalent Jean-Pierre Papin. Später holte er dann auch noch Edeltechniker Abedi Pelé und Torjäger Klaus Allofs. Eric Cantona kam und aus England wurde Chris Waddle geholt für umgerechnet rund 7 Millionen Euro. Der war damals der drittteuerste Spieler der Fußballgeschichte. Die großen Namen fürs Team verpflichtete Tapie übrigens höchst selbst. Um das Fußvolk, da durften sich dann seine Untergebenen kümmern. Tapies schlagende Argumente, Geld natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite seine sehr einnehmende Art.
Tapie war körperlich fit, sprach die Frauen an. Er war zwar wenig bescheiden, aber sehr einfühlsam, schien nahbar. Er schien mit vielen Talenten gesegnet und sein Wort hatte Gewicht. Bei ihm schien nichts unmöglich. Das machte ihn sehr attraktiv.
Don de la parole, évidemment. Le don du business, des affaires. Rien ne lui semblait impossible. En un mot, il était très séduisant.
So beschreibt der Journalist Dominique Grimaud in einer Doku der L'Équipe. Das Wesen von Bernard Tapie, mit dem überzeugte er Menschen von sich und eben auch von OM. Übrigens klappte das auch bei Franz Beckenbauer. Den holte er nämlich kurzzeitig als technischen Direktor nach Marseille. Und selbst Diego Maradona hatte er 1989 fast dazu gekriegt, Neapel in Richtung Marseille zu verlassen, aber Napoli-Präsident Corrado Ferlaino, der verweigerte aus Angst vor zu erwartenden wütenden Reaktionen der Tifosi und natürlich der Mafia die Freigabe. Insgesamt kam Tapi gut an in Marseille. In erster Linie bei den Spielern von Olympique, erzählt hier Ex-Spieler Eric Dimeco.
Er war stark in allem, was mit menschlichen Beziehungen zu tun hatte. Konnte das Beste aus den Menschen rausholen. Zum Beispiel an Spieltagen. Da kam er mittags schon an. Manchmal sogar früher am Morgen. Er verbrachte dann den Tag mit uns, auch wenn wir gegen kleine Mannschaften spielen mussten. Das brachte uns Druck, der aber dafür sorgte, dass wir im Spiel zu 100% motiviert waren. Und wenn das nicht klappte, hat er uns die Ohren lang gezogen.
Und auch die Fans liebten Tapi wegen seiner Volksnähe, wegen seiner hemdsärmeligen Art, Dinge anzupacken. Und ihr Wohlwollen hatte sich Tapi zusätzlich auch noch dadurch erkauft, dass er den Fanclubs von Marseille erlaubte, die 28.000 Kurvenplätze selbst zu vermarkten. So konnten sie ganz unabhängig Abopreise festlegen, um ihre Fanarbeit zu finanzieren. Ja, und dann waren da natürlich die Erfolge, die Tapi nach Marseille brachte. 89 zum Beispiel, die erste Meisterschaft nach 17 langen Jahren der Dürre und des sportlichen Niedergangs. Und die Tatsache, dass Olympique nun auch europäisch eine immer größere Rolle bekam und im April 1990 sogar kurz davor war, ins Finale des Europapokals der Landesmeister einzuziehen. Doch 7 Minuten vor Ende des Halbfinalrückspiels bei Benfica Lissabon riss deren angolanischer Stürmer Matanu García Vata Olympique aus allen Träumen. Nach einer Ecke hatte er den Ball mit der Faust über die Linie geboxt. Ein Skandal, den es in Zeiten des VAR wahrscheinlich nicht gegeben hätte und der damals alle aufregte. Erstaunlicherweise aber nicht Bernard Tapie, der zuckte nämlich nur mit den Schultern.
Ich dachte, ich wüsste, wie man einen Europacup gewinnen kann. Aber ich hatte es nicht verstanden. Ich verspreche Ihnen, ich habe es jetzt verstanden. Es wird nie wieder passieren.
Ein Satz, den Tapi aber nicht nur so einfach vor sich dahingesagt hatte. Es war, auch wenn es so klingt, keines dieser typischen im Moment der Niederlage trotzig den Field-Reportern hingerotzten Statements aus der Floskelkiste. Tapi meinte diesen Satz todernst und vor allem auch sehr vielsagend. Im Prinzip war diese bittere Halbfinalniederlage 1990 gegen Benfica vielleicht sogar der entscheidende Auslöser für unseren heutigen Fall hier bei Tatort Sport. Ich lerne schnell, wie man einen Club europäisch erfolgreich macht, ja. Und dazu gehörte offenbar dann auch, dass man sich dabei nicht immer unbedingt an die Regeln hält. Und das machte Tapi auch nicht. Tapi sah sich selbst als Siegertyp und war das unterm Strich auch, wenn man auf sein dickes Bankkonto und seinen Einfluss in Frankreich guckt. Denn er war jemand, der nichts, gar nichts dem Zufall überlassen wollte, der wirklich alles kontrollierte. Wir haben eben darüber gesprochen, wie Tapi mit Menschen umging, mit seinem freundlichen, gewinnenden Wesen. Das zeigte er aber nur, wenn er jemandem auch wohlgesonnen war, beziehungsweise böse Zungen könnten auch sagen, wenn er von jemandem etwas wollte oder aber die andere Person auf seiner Seite war, in seinem Team spielte. Und da war es dann auch egal, ob es Journalisten, Spieler, Funktionäre anderer Vereine oder Schiedsrichter waren. Dass sein Wesen aber ins komplette Gegenteil umschlagen konnte, sobald jemand eben sich ihm oder seinen Vorstellungen widersetzte, gehört auch zum Charakter von Bernard Tapie. Übrigens zeigte er dieses Verhalten auch bei eigenen Spielern. Jean-Pierre Papin, der Stürmer, den er als einen der ersten zu Olympique holte und der dann 5-mal in Folge Torschützenkönig in Frankreich wurde, der war eigentlich immer einer seiner Lieblingsspieler gewesen. Die beiden hatten beinahe eine Vater-Sohn-Beziehung, bis Papin bekannt gab, dass er Olympique verlassen und zu Milan wechseln wollte. Von da an strafte Tapi ihn mit Nichtachtung, erzählt Papin hier.
Von einem Tag auf den anderen kam nichts mehr. Also seit du deine Koffer für Milan gepackt hattest. Ja, ich glaube, das hat er nicht verdaut. Solange du Teil seines Teams, seiner Pläne bist, unterstützt er dich. Danach dann eben nicht mehr.
Après, bon, bah, tu fais plus partie de ses plans et ça change, quoi. Ça va, ça va, ça va, moi je comprends très bien, il n'y a pas de problème.
Und wenn ein Trainer Tapis Anweisung für Taktik und Aufstellung nicht folgen wollte, sondern tatsächlich den Frevel besaß, eigene Ideen umzusetzen, dann musste er damit auch schon verdammt erfolgreich sein, sonst setzte ihn Tapis nämlich eigenhändig vor die Tür. Sein Credo, jeder darf mir widersprechen, er muss am Ende aber damit auch Erfolg haben. Tapie ließ es sich mitunter nicht mal nehmen, geplante Ein- und Auswechslung des Trainers von der Tribüne per Walkie-Talkie zu verhindern, angeblich sogar im Champions-League-Finale 1993. In der 20. Minute des Spiels, da hatte Basile Boli einen Schlag auf das Knie bekommen. Boli, das war eigentlich ein beinharter Abwehrspieler, hart zum Gegenspieler und vor allem auch hart zu sich selbst. Ein Mann, der gewohnt war, Schmerzen zu ertragen. Doch an diesem Abend, da wurden die Schmerzen in seinem Knie immer schlimmer. Zähne zusammenbeißen, ja, das ging, aber nur bis zu einem gewissen Moment. Und in der 40. Minute, da waren die Schmerzen dann offenbar so groß, dass er selbst um Auswechslung bat. Trainer Raymond Goethals, der war auch schon bereit, ihn runterzunehmen, aber dann meldete sich Tapie über Funk von der Tribüne mit der klaren Anweisung, Boli bleibt auf dem Feld, erinnert sich Tapies rechte Hand Jean-Pierre Bernays, der auf der Bank neben Goethals saß und das Walkie-Talkie bediente.
Das Walkie-Talkie ist Teil der Europapokalgeschichte mit Bernard. Wir hatten vor dem Spiel vereinbart, dass wir uns damit verständigen würden. Dann beschwerte sich Basile über Knieprobleme, wollte raus. Ramon zögerte, aber dann meldete sich Bernard und sagte, sag ihm, er soll drin bleiben. Er bleibt. Er bleibt.
Boli blieb also auf Anweisung Tapies drin und köpfte Olympique kurze Zeit später zum Titel. Ein Grund mehr für Tapie, den Gewinn der Champions League 93 als ganz persönlichen Erfolg zu verbuchen und nach außen auch zu verkaufen. Und in Raymond Goethals hatte er damals auch einen Trainer, der das offenbar mit sich machen ließ. Viele Trainer vor ihm, vor allem natürlich auch Franz Beckenbauer, ließen sich derartige Einmischung natürlich nicht so klaglos bieten. So war Tapie eben. Er überließ eben nichts dem Zufall. Und wenn jemand Tapies Erfolgen vermeintlich im Weg stand, dann konnte er eben richtig ungemütlich werden. Und am Ende kostete ihn genau das seinen Kopf, weil er eben alles kontrollieren wollte und indirekt auch den Ausgang dieses Champions League-Finals 1993.
Das große Ziel war immer der Europapokal. Wir hatten 91 verloren, waren 92 ausgeschieden. Aber wir hatten immer das Ziel, wieder dahin zu kommen.
1990, da war Olympique im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister wegen des eben schon beschriebenen Handtors rausgeflogen. 91 hatte OM das Finale im Elfmeterschießen gegen Roter Stern Belgrad verloren. 92 war man früh gescheitert, aber 93 stieß die Mannschaft bei der historischen ersten Austragung des Wettbewerbs unter dem neuen Namen Champions League bis ins Finale gegen Milan vor. Und diesmal sollte nichts und niemand den Titelgewinn verhindern. Unruhig machte Tapie allerdings, dass für Olympique nur 3 Tage vor dem Finale von München noch ein Ligaspiel angesetzt war. Zwar nur ein Auswärtsduell gegen den in höchsten Abstiegsnöten schwebenden US Valenciennes, aber damit für den Gegner ein extrem wichtiges Duell. Für dessen Spieler ging es schließlich um die Existenz. Es war also zu erwarten, dass sie alles geben und durchaus auch hart zur Sache gehen würden. Für Marseille hatte das Spiel aber auch eine Bedeutung. Ein Sieg würde nämlich den 5. Meistertitel in Folge absichern. Also auch für Olympique ein wichtiges Spiel, in dem aber trotzdem kein Spieler zu viel riskieren durfte, um sich nicht vor dem wichtigen Champions-League-Finale noch zu verletzen. Also beauftragte Tapie seine rechte Hand Bernays und Mittelfeldspieler Jean-Jacques Aidili, genau dieses Risiko zu minimieren bzw. sogar auszuschließen. Mit Geld. Der Bestechung von 3 Schlüsselspielern des Gegners. Jacques Glasmont, Christophe Robert und Argentiniens Weltmeister von 86, Jorge Buruchaga. Die 3 sollten für jeweils 250.000 Francs in bar, also umgerechnet ca. 38.500 Euro, im Spiel den Fuß vom Gas nehmen und Olympique so zu einem lockeren Sieg verhelfen, ohne Verletzungsgefahr. Der Bestechungsversuch wurde angeblich per Telefon aus dem Hotel in Valenciennes getätigt, in dem Olympique für das Auswärtsspiel übernachtete. Und am gleichen Abend holte die Frau von Robert das Geld in bar dort ab. Und der Bestechungsversuch, der klappte. Buruchaga performte deutlich unter seinem normalen Level. Robert ließ sich nach 20 Minuten auswechseln und schilderte kurz darauf live während des Spiels bei Canal Plus im Interview auf der Bank, was mit ihm los war.
Allez, Grégoire Margoton avec Christophe Robert.
Oui, on va en profiter justement pour prendre des nouvelles de Christophe Robert. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement?
Ich hatte schon vor dem Spiel ein Problem und als es dann einen Zweikampf gab, habe ich einen Riss gespürt. Aber ich weiß nicht, man muss auf die Diagnose warten. Sie scheinen traurig zu sein, genau dieses Treffen zu verpassen. Das Wichtigste war, den Verein zu retten. Also hielt ich durch. Wie auch immer, wie das ganze Spiel wollte ich spielen und dann... Aber es musste passieren. Ich spiele seit 3 Wochen damit.
Marseille gewann am Ende mit 1-0 durch ein Tor von Alain Boxic, sicherte sich die Meisterschaft und alle Schlüsselspieler konnten ohne zu großen Kräfteverschleiß ein paar Tage später das Champions League-Finale gewinnen. Doch da gab es bereits erste Unkenrufe. Es wurden Bestechungsvorwürfe laut. Schon kurz nach dem Abpfiff des Spiels gegen Valenciennes, da hatte Jacques Glasman Olympique derartiges vorgeworfen. Ihm wurde da aber noch relativ wenig Beachtung geschenkt, denn die französische Öffentlichkeit, die fieberte natürlich dem Champions League-Finale entgegen. Erst danach nahm die Untersuchung Fahrt auf. Die Motive, warum Glasman die Bestechung öffentlich machte, sind nicht gesichert, aber vermutlich war es ein schlechtes Gewissen, das sagte er jedenfalls selbst bei France 2.
Man bot mir einen Geldbetrag und gewisse Vorteile, wenn ich mich gegen Marseille zurückhalte und nicht meine normale Leistung zeige.
Angeblich hatte Glasman seinem Trainer Boro Primorac bereits in der Halbzeitpause des Spiels erzählt, was er später auch vor den TV-Kameras wiederholte. Und über diesen Trainer drang dann noch mehr nach außen. Zu dem Zeitpunkt richtete sich der Verdacht aber noch gar nicht gegen Tapie. Alles konzentrierte sich auf Bernays und Aidili. Kontrollfreak Tapie rückte erst in den Fokus, als er sich aktiv dran machte, alles zu vertuschen. Als ein paar Tage nach dem Champions League-Sieg immer mehr über den Vorfall an die Öffentlichkeit zu kommen drohte und sich mittlerweile sogar internationale Medien wie hier das britische ITV für den Fall interessierten.
In order to guarantee themselves an easy run-up to their European Cup final, Marseille had paid 3 of the Valenciennes squad £25,000.
Tapie wollte dann den Club schnell aus der Schusslinie bringen und lud Primorac nach Paris an den Sitz seiner Firma ein. Und er bot ihm Geld, damit er leugnete, von einer angeblichen Bestechung gewusst zu haben. Doch statt das Geld zu nehmen, marschierte Primorac zu Staatsanwalt Eric de Montgolfier und berichtete ihm von diesem Treffen. Ein politischer Freund von Tapie, Ex-Minister Jacques Mélik, der versuchte dann zu helfen, erfand für Tapie ein Alibi. Angeblich habe sich der mit ihm zur fraglichen Zeit getroffen, in der Primorac das Treffen mit Tapie gehabt haben wollte. Aber das wurde schnell als Lüge entlarvt, denn Mélik konnte sich gar nicht mit Tapie getroffen haben, heißt es in diesem Bericht von France 2.
Mais le journal du syndicat intercommunal publie une photo de Mélik dans une réception à Béthune. La légende est tout à fait claire. Le cliché a été pris le 17 juin à 14h.
Er war zur fraglichen Zeit nämlich auf einer öffentlichen Versammlung, 200 Kilometer entfernt von Paris. Und davon existieren leider Fotos und TV-Bilder. Und damit hatte er Tapie natürlich einen gewaltigen Bärendienst erwiesen. Tapie traf sich dann noch einmal selbst mit dem Staatsanwalt, versuchte alles, damit der das Verfahren einstellte und unter den Teppich kehrte. Tapie probierte es laut de Montgolfier zwar nicht direkt mit Bestechungsgeld, dafür aber mit seinem Charme und dem Hinweis auf seinen politischen Einfluss.
Er kam langsam zum Punkt. Sehen Sie, wir beginnen mit der Arbeitsgruppe mit dem Präsidenten der Republik. Verstehen Sie, was für ein wichtiger Mann ich bin? Dann ging es langsam weiter. Er schmeichelte. Ein Mann wie Sie, nur ein Staatsanwalt in
Valenciennes.
Es fehlte nicht viel und er hätte gesagt, wenn ich etwas für dich tun kann, werde ich es tun. Aber andere haben so etwas in meinem Berufsleben deutlicher gesagt. Er übertrieb es aber nicht. Eigentlich war es sogar niedlich.
Aber diese Einschüchterungsversuche zogen alle nicht. Der Mann des Gesetzes blieb standhaft, ließ sich von Tapie nicht einseifen. Und als dann im Juni 1993, nachdem auch Christophe Robert gegen Olympique ausgesagt hatte und ein Umschlag mit 250.000 Francs vergraben im Garten seiner Tante gefunden wurde, war klar, an der Geschichte war etwas dran und Tapie, der steckte dahinter. Weil Glasmont den Vorfall als Whistleblower öffentlich gemacht hatte, wurde ihm von der FIFA der Fair Play Award verliehen. Die anderen beteiligten Valenciennes-Spieler wurden gesperrt. Ebenso Tapis rechte Hand Bernays und Aidy Lee, der 12 Monate kein Fußball spielen durfte und sogar 17 Tage im Gefängnis saß. Und Tapis? Dem wurde die Lizenz für jegliche Tätigkeit im französischen Fußball entzogen. Er musste Privatinsolvenz anmelden und kam außerdem vor Gericht, wo ihm als Hauptschuldigen an der ganzen Geschichte der Prozess gemacht wurde, wegen Korruption, Bestechung und Zeugenmanipulation. Aber der Prozess, der zog sich. Vorwürfen der Anklage folgten Gegenvorwürfe der Verteidigung. Das musste ja alles eingehend untersucht werden. Und dann bekam Tapie auch noch eine Verleumdungsklage an den Hals, weil er das Vorgehen der Richter in seinem Fall mit Gestapo-Methoden gleichgesetzt hatte. Es zog sich, wie gesagt, alles hin. Nach 18 Monaten wurde dann endlich ein Urteil gesprochen. Und Tapie wurde der Mittäterschaft bei einer Korruption, Bestechung und Unterschlagung für schuldig befunden. Und dann wurde er zunächst zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, saß letztlich ab 1997 aber nur 165 Tage hinter Gittern. Der Rest der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Und natürlich wurde auch der Club hart bestraft. OM wurde noch im September 1993 der Meistertitel aberkannt und die Teilnahme an Champions League und Weltpokal verweigert. Dazu kam ein Punktabzug für die heimische Liga, der dann zum Abstieg in Liga 2 führte. Im Dezember 1994 zog sich Tapie dann komplett aus dem Club zurück und OM versank in Schulden, musste 1995 Konkurs anmelden. Der Club überlebte letztlich, stieg auch wieder in die Ligue 1 auf, brauchte aber viele Jahre, um dort auch wieder eine halbwegs wichtige Rolle zu spielen. Aber an die großen Zeiten unter Tapie, da konnte OM bis heute nicht mehr anknüpfen. Später kamen weitere Vorwürfe und Beweise ans Licht, dass Olympique unter Bernard Tapie wohl nicht nur dieses eine Mal mit unlauteren Mitteln gearbeitet hatte, sondern das relativ regelmäßig vorkam. 1995 gab Bernays zu, dass es eine geheime, mit 6 Millionen Francs gefüllte Kasse bei OM gab, aus der Schiedsrichter und gegnerische Spieler und Coaches bezahlt werden konnten. Wie oft aber wirklich in die Kasse gegriffen und davon Gebrauch gemacht wurde, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit nachweisen. Aber es dürfte doch einige Male passiert sein. Jean-Jacques Aidy Lee erklärte später.
Es gab viele Spieler, die häufig mit ehemaligen Teamkollegen telefonierten, um es OM leichter zu machen, ein Spiel zu gewinnen.
Und ähnlich soll es dann auch in der Champions League Saison 92-93 abgelaufen sein, gleich mehrfach. Zum Beispiel beim klaren 6:0 über ZSKA Moskau, eine Mannschaft, die zuvor den großen FC Barcelona rausgeschmissen hatte, im Camp Nou 3:2 gewonnen hatte. Bei diesem Kantersieg über Moskau wurde aber offenbar nicht der Schiri bestochen, sondern der Gegner wurde beeinflusst. Der Trainer von ZSKA, Gennady Kostilev, behauptete jedenfalls später in einem Interview mit einer russischen Zeitung, dass Marseille-Verantwortliche vor dem Duell versucht hätten, seine Spieler einzuschüchtern und er selbst sogar einen Bestechungsanruf erhalten hätte. Von jemand, der sich als Verantwortlicher bei Olympique ausgegeben hatte. Später widerrief er diesen Vorwurf allerdings. Und einen ähnlichen Anruf will Glasgow Rangers Topstürmer Mark Hatley erhalten haben. Auch ihm sei Geld geboten worden, wenn er im entscheidenden Duell um den Gruppensieg in Marseille nicht aufliefe. Hatley lehnte dankend ab und sah dann im nächsten Spiel gegen Brügge eine komplett unberechtigte rote Karte, war dadurch dann gegen Marseille gesperrt und ist sich noch heute sicher, dass hinter dieser roten Karte Olympique steckte, sagt er zumindest im Bed Duck Interview.
We were playing well. We won the treble this season as well.
Wir spielten stark, gewannen das Treble und schossen jede Menge Tore. Das Enttäuschende ist im Grunde, wir wurden von Marseille betrogen um den Platz im Finale.
Out of a final spot. So you know, it's a bittersweet memory, I think.
Aber die Einflussnahme der OM-Verantwortlichen soll noch weitergegangen sein. Jean-Jacques Aidy Lee, der schreibt in seiner Biografie von 2006, dass Verantwortliche seines Clubs direkt vor dem Kantersieg gegen Moskau vor den Augen der eigenen Spieler in die für die ZSKA-Spieler bereitgestellten Wasserbehälter eine nicht näher bekannte Flüssigkeit injiziert hätten. Und das soll noch nicht alles gewesen sein, denn Tapie schreckte wohl auch nicht davor zurück, die eigenen Spieler zu dopen. Das enthüllten Jahre später sowohl Marcel Desailly als auch Aidy Lee übereinstimmt. Desailly schildert einen Vorfall aus dem Jahr 1992 vor einem Spiel gegen PSG. Da habe Tapie in der Kabine den Spielern mit den Worten »Dieses Spiel müssen wir unbedingt gewinnen« ein bis dahin unbekanntes Medikament, eine Tablettenpackung unter die Nase gehalten und auf Nachfrage gesagt, nehmt sie einfach, vertraut mir. Und dann habe er sogar selbst zwei geschluckt vor den Augen der Spieler, nur um die Spieler von der Unbedenklichkeit der Präparate zu überzeugen. Und Aidili berichtete später davon, dass auch vor dem Champions League-Finale gegen Milan der Mannschaft Präparate verabreicht wurden und nur Rudi Völler aus dem Mannschaftskreis nicht zugegriffen habe. Auch der Ire Tony Cascarino berichtete später von mysteriösen Spritzen, die er in seiner Zeit bei Marseille Anfang der 90er erhalten habe. Nur drei von weiteren Geschichten, die auch den Dopingverdacht erhärten, der allerdings nie weiter bzw. tiefergehend untersucht wurde, sodass niemand, auch Tapie nicht, dafür belangt wurde. Aber seien wir ehrlich, belangt wurde Tapie in seinem Leben zwar und auch für den Skandal um die Champions League 1993, aber auch damals ja doch vergleichsweise milde. Das Schlitzohr hat's immer wieder geschafft, Menschen, auch Gegner, immer wieder so zu umschmeicheln und einzuseifen, dass sogar manche Kläger ihn am Ende tatsächlich für unschuldig, aufrichtig und ehrlich hielten. Und er, nach seinem Krebstod 2021 in Frankreich, immer noch hochgeachtet, in Marseille sogar noch vergöttert wird.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.